Hallo, wir sind die Ethikklasse 10BC und das ist der Vielfalt am Droste Podcast, mit dem wir viele Themen rund um Vielfalt mit dir teilen wollen.
Heute geht es um das Thema Menschenwürde. Aber was ist das eigentlich? Nach Kant ist Menschenwürde die Freiheit der Selbstgesetzgebung, wodurch wir frei handeln ohne eigenen Nutzen. Die Menschenwürde garantiert mit Artikel 1 im Grundgesetz allen Menschen die Grundrechte, aber beinhaltet gleichzeitig auch die Pflicht, anderen die Grundrechte zuzusprechen. Kann die Menschenwürde diesen Toleranzanspruch gewährleisten? Darüber und was diesen Toleranzanspruch rechtfertigen kann, sprechen wir jetzt. Als Gast ist heute Herr Professor Dr. Andreas Urs Sommer zu Besuch. Hallo.
Seien Sie recht herzlich begrüßt.
Herr Professor Sommer, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein und mit uns über das Thema Menschenwürde zu sprechen. Und wir würden Sie fragen wollen, ob Sie sich zu Beginn vielleicht einmal kurz vorstellen wollen und etwas über Ihren Beruf erzählen wollen würden.
Das mache ich sehr gerne. Sie haben schon gesagt, mein Name ist Andreas Urs Sommer. Ich habe hier an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg die Professur für Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie. Was Kultur ist, wie es in meiner Denomination heißt, eben Kulturphilosophie. Was Kultur ist, weiß ich nicht so genau. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese Stelle, damit ich die nächsten 20 Jahre noch herausfinden kann, was man darunter verstehen soll. Es ist klar, es ist das damit gemeint, was menschliches Gestalten der Welt insgesamt ausmacht. Die Kultur, mit der ich mich beschäftige, ist also eine sehr vielfältige Kultur und dazu gehört auch das Feld des Politischen. Insofern freut es mich natürlich sehr, mit Ihnen über die Menschenwürde zu sprechen, die ja politisch, philosophisch und ethisch ein durchaus nicht unproblematischer Begriff ist.
Sie haben selber. Und warum haben Sie sich zur Verfügung gestellt, heute mit uns Schülern das Thema zu diskutieren? War es vielleicht ein Akt der Würde?
Ich weiß nicht, ob ich die Würde bemühen würde. Dazu bin ich vermutlich zu wenig Kantianer, dass ich die Würde sozusagen ständig auf den Lippen führe. Es ist klar, dass ich es herausfordernd finde, mit Philosophie Interessierten in jeder Art und Weise zu sprechen, wie das Sprechen von den Philosophieinteressierten gewünscht wird. Insofern ist es selbstverständlich, dass, wenn sich es irgendwie einrichten lässt, ich zu Red und Antwort gerne bereit bin. Ich glaube, jetzt Kantianer würden sagen, dass, da ich jetzt ja nicht ganz hohe Honorare von Ihnen bezahlt bekomme, vermutlich die Würde schon eine entsprechende Rolle gespielt hat. Vielleicht würde ein Römer sagen, naja, es ist die Amtswürde, die damit zu tun hat. Philosophieprofessoren sollen gefälligst, wenn philosophische Fragen auftreten, auch eben Red und Antwort stehen, egal was ihnen persönlich daran liegt oder daran nicht liegt. Sie könnten also sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach die Aufgabe der Philosophinnen und Philosophen an der Uni, gemeinsam mit allen Menschen, die sich für philosophische Fragen interessieren, über solche Fragen nachzudenken. Und wenn zum Beispiel ein Podcast gewünscht wird, dann wird auch ein Podcast aufgenommen.
Okay. Also jetzt so kurz gesagt, Ihr Beruf ist es, nachzudenken und zu reden.
Ja, und zu schreiben würde noch dazugehören. Tatsächlich ist das Reden natürlich ein wichtiger Aspekt, aber vielleicht auch das Zuhören, weil Philosophen in der Vergangenheit, wir nutzen die männliche Form, weil das vor allen Dingen die Männer betraf, zum Monologisieren neigten, wobei unser Heros in der Philosophie, wenn Sie so wollen, nämlich Sokrates, ja vor allen Dingen im Dialog war, also nicht hingegangen ist und gesagt hat, ich sage euch jetzt, was die Menschenwürde ist, zum Beispiel, und ihr habt zuzuhören und die Klappe zu halten, sondern vielmehr geht es darum, dass man ins Gespräch kommt und Philosophen sollten sich, und Philosophinnen natürlich auch, sich bewusst sein, dass sie die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben und entsprechend auch bereit sein, andere Perspektiven einzunehmen. Vielleicht ist es überhaupt die Aufgabe von Philosophie in der Gesellschaft, zu anderen Perspektiven auch anzuleiten. Juristinnen und Juristen wissen vielleicht nach ihren Schemata sehr genau, was die Menschenwürde ist. Die Philosophinnen und Philosophen wissen es nicht so ganz genau und stellen deswegen Fragen und versuchen in Dialog zu kommen, zum Beispiel mit Ihnen als philosophieinteressierten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Fachleuten, zum Beispiel aus der Juristerei.
Also wenn Fragen gestellt werden und man darauf Antworten gibt, dann wird das nicht einfach so akzeptiert, sondern man hinterfragt die Antwort oder die Frage und folgen immer weitere Fragen daraus.
Tatsächlich würde ich sagen, dass in der Philosophie überhaupt die Fragen das Wichtige sind und nicht die Antworten. Und die Antworten immer Vorläufigkeitscharakter haben. Entsprechend auch jetzt im Blick auf die Menschenwürde, die ja sozusagen so feststeht im Grundgesetz. Aber klar, Philosophinnen und Philosophen pflegen da dann nachzubohren, die Wenn und Abers zu bedenken, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das auch anders betrachten könnte, auch hinzuhören, ob es denn ein Begriff ist, der überhaupt noch en vogue ist. Sehr häufig, dass man solche Gesetzestexte zum Beispiel hat, die Begriffe enthalten, mit denen wir in unserer Lebenswelt nichts mehr anfangen können. Die Menschenwürde zählt nicht dazu. Das ist ein Begriff, der ja sehr lebendig auch noch im politischen und im rechtlichen Zusammenhang aufgerufen wird. Aber es ist auch im täglichen Leben, nicht nur in der Philosophie, sicher angeraten, sich immer wieder Fragen zu stellen. Und die Philosophie ist in gewisser Weise die professionalisierte Fragestellerei, was natürlich auch mit sich bringt, dass die Philosophinnen und Philosophen mitunter so ein bisschen eingefahren sind in ihren Perspektiven, wie sie fragen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sich Philosophinnen und Philosophen nicht nur mit Fachleuten ihres Schlages unterhalten, mit Leuten, die auch schon Philosophie studiert haben, das auch schon 20 Jahre machen, sondern gerade auch andere Perspektiven, junge Perspektiven, kritische Perspektiven wahrzunehmen und ihr eigenes Denken einzubauen. Also Sie haben gefragt, eben, was das die Praxis ausmacht. Das Denken heißt wesentlich auch das Denken dessen, was andere gedacht haben. Das ist klar, denken Sie, naja, okay, man beschäftigt sich mit den alten Philosophen und so, aber natürlich nicht nur, genauso mit dem, was Sie denken und mit dem, was andere Menschen, denen man tagtäglich begegnen kann, an Gedanken entwickeln.
Stimmt, jeder hat ja schließlich so eine andere Sichtweise auf alle Dinge.
In der Tat. Also ich glaube, also natürlich gibt es Philosophen und auch Philosophinnen, die der Auffassung sind, dass es eine objektive Sicht gibt, sozusagen der Blick des Weltgeistes, der irgendwie von oben auf alles schauen kann. Ich muss gestehen, dass ich für mich diese, soll ich jetzt sagen, Illusion oder diese Hoffnung, wie auch immer, dieses Zutrauen nicht verloren habe. Ich hatte das eigentlich nie. Also die Auffassung, dass Philosophie dazu da ist, dass Objektive zu sehen. Aber viele sehr berühmte Philosophen sind dieser Auffassung gewesen und manche sind es noch. Ich würde sehr viel stärker das herausstellen, was Sie gerade gesagt haben. Man könnte das auch die perspektivische Gebundenheit nennen, dass wir also an unsere eigenen Perspektiven gebunden sind. Wobei man sich sagen kann, ja, bestimmte Perspektiven kann man auch verallgemeinern. Also sagen, okay, wir haben zum Beispiel alle, die wir hier sitzen, ungefähr dieselben Sinnesorgane. Wir haben Ohren, wir haben eine Nase, wir haben Geschmackspapillen, wir haben zwei Augen. Manche Menschen haben manche dieser Sinnesorgane nicht, das ist klar. Aber andere Lebewesen haben ganz andere Sinnesorgane. Wir werden zum Beispiel nie wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Diese Perspektive können wir nicht einnehmen, während wir andererseits in der Lage sind, durchaus uns hineinzuversetzen in andere Menschen. Besser als in Fledermäuse. Wir würden sagen, ja gut, Fledermäuse sind wahrscheinlich Wesen, die auch Schmerz empfinden, sicher sogar. Und als solche sollten wir zum Beispiel vermeiden, Fledermäusen Schmerzen zuzufügen. Aber was wir tun können, damit sich die Fledermäuse wohlfühlen, werden wir, wenn wir nicht Fledermausforscherinnen sind, vermutlich nicht wissen, aber bei anderen Menschen wird es uns eher gelingen, das herauszufinden, was aber nicht heißt, dass wir uns wirklich so ganz in die andere hineinversetzen können. Aber ein bisschen schon, das hat natürlich auch mit der Menschenwürde zu tun, also dass diese Fähigkeit, den anderen in seiner Andersheit ernst zu nehmen, ein ganz wichtiger Faktor ist für das Konzept, was Menschenwürde heißt in unserem Grundgesetz, das würde ich an der Stelle herausstreichen. Also dass eben dieses perspektivische Gebundensein einerseits ernst genommen wird, andererseits aber auch nicht völlige Beliebigkeit und ein völliges Laissez-faire dann Einzug hält.
Okay, also ja, wir haben jetzt auch so ein paar Fragen uns vorbereitet und das erste wäre so, was überzeugt einen Menschen, aus Würde zu handeln? Also jetzt zum Beispiel in Europa kaufen ja viele Menschen so von der Fast-Fashion-Industrie Kleidung, obwohl sie ja wissen, dass die Menschen in den Fabriken nicht wirklich menschenwürdig behandelt werden. Und was würde jetzt die Menschen überzeugen, das halt nicht mehr zu tun? Also was ist so ein Auslöser für Menschenwürde?
Natürlich ist die Erweiterung des Blicks oder das sich hineinversetzen in die Perspektive der anderen an dieser Stelle tatsächlich kein Allerheilmittel, aber doch ein Mittel, was dazu führen könnte, die Menschenwürde der anderen umfassender zu achten. Sobald sie Bescheid wissen über die Produktionsbedingungen von Billigklamotten in Bangladesch oder auch teureren Klamotten, sobald sie darüber Bescheid wissen, können sie natürlich nicht mehr rausreden und sagen, ja, ich weiß von nichts und ich kaufe das im C&A und ja, die Leute da sind ja in ihrer Menschenwürde nicht beeinträchtigt, wenn sie mir das T-Shirt verkaufen. Aber wenn sie über die Produktionsbedingungen Bescheid wissen, sieht es natürlich schon wieder anders aus. Und dass da dann ein Reflexionsprozess einsetzt, dadurch, dass sie die Information haben und dass sie hier vielleicht auch nicht ausweichen können. Also sie wissen das, all ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wissen das auch, die einen verdrängen sie her, die anderen machen dann davon auch die eigenen Kaufentscheidungen abhängig und sagen, okay, nur nachhaltige Produkte, nur Produkte, wo wir wissen, dass die Produktionsbedingungen gut waren oder nur Secondhand-Produkte. Aber die Schlussfolgerungen sind natürlich dann auch ganz unterschiedlich. Manche würden dann vielleicht sagen, naja, es ist zwar für mich, ich weiß, die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch sind nicht toll und sind ganz furchtbar, aber ich kaufe trotzdem die billigen Klamotten, damit ich dann mehr Geld übrig habe, um für Greenpeace zu spenden oder Aktionen am Fridays for Future zu machen. Das heißt, es ist immer ein individueller Abwägungsprozess, festzustellen, wo sie sozusagen mit der Menschenwürde in ihrem eigenen Leben am besten für den Schutz sorgen können und auch wen sie mit hineinnehmen in ihre Schutzüberlegungen. Also wenn sie sagen, ich kann nicht Klamotten kaufen, deren Produktionsbedingungen so schlimm sind, auch wenn ich weiß, dass in Bangladesch das deutsche Grundgesetz nicht gilt und da vielleicht nichts steht im Gesetz von wegen Menschenwürde, dennoch sind sie der Auffassung, dass auch die Menschen in Bangladesch genauso wie die Menschen in Deutschland diesen Schutz verdienen, dann hat das andere Konsequenzen, als wenn sie sagen, naja, ich weiß es zwar, aber es ist jetzt für mich nicht so wichtig, ich versuche an anderer Stelle es auszuleben. Es ist immer ein Abwägungsprozess.
Also Sie würden jetzt sagen, man sollte auf jeden Fall diese Sichtweise von anderen so akzeptieren und tolerieren, weil jeder ja das so anders sieht, also mit der Menschenwürde.
Ist natürlich auch in der Verallgemeinerung jetzt schwierig. Sie können ja sagen, da muss irgendwie alles akzeptiert werden. Da haben Sie irgendwelche Leute in Ihrer Umgebung, die eine Nazi-Ideologie haben. Und da würden Sie jetzt, wenn Sie sagen, es muss alles toleriert werden, auch das tolerieren müssen. Aber das würden Sie vielleicht nicht tun. Sie könnten ja dann zum Beispiel sich auf den Standpunkt stellen, naja, Sie würden jede andere Position akzeptieren, auch wenn Sie sie nicht erfreulich finden, wenn sie mit ihrer nicht zur Deckung zu bringen ist, solange sie nicht selber jemanden beeinträchtigt. Und sagen, okay, bei der Nazi-Ideologie ist es aber anders. Es ist eine, die die Menschenwürde vieler Menschen verletzen will. Deswegen wären Sie da vielleicht der Auffassung, dass diese nicht zu akzeptieren ist. Und im Übrigen ist es ja auch im gesetzlichen Bundesrepublik so festgelegt, dass Sie eben eine Nazi-Ideologie zum Beispiel nicht ausleben dürfen in der politischen Arena und zum Beispiel keine Nazi-Symbole tragen dürfen und dergleichen mehr. Also bloße Toleranz von allem oder bloßes Hinnehmen von allem scheint ja auch nicht zu funktionieren. Und natürlich wollen Sie sich selber auch positionieren. Sie können jetzt mal den Extremfall der Nazi-Ideologie weggelassen. Sie können ja die andere Meinung, die andere Sicht auf die Wirklichkeit auch aus anderen Gründen nicht gut finden. Und dann können Sie versuchen zu argumentieren, zu sagen, okay, ich weiß, du hast diese sehr eigentümliche Vorstellung, dass wir eine Verschwörung haben von Menschen, die jetzt die Polizei, die Politik, das Militär, die Geheimdienste, die Wirtschaft unter einer Decke haben und die Verschwörung ist dazu da, einen Kinderpornografischen Demografie-Ring zu machen. Sie wissen, bei QAnon in den USA gab es diese Diskussion mit Hillary Clinton, Barack Obama und so weiter, sollen alle in der Pizzeria in Washington sich an Kindern vergangen haben. Natürlich Unsinn, aber solche Verschwörungstheorien gibt es. Und Sie können jetzt versuchen, Sie können das nicht verbieten, Sie sehen, der andere hat so eine Theorie, können versuchen, ihn oder sie mit ihren Argumenten zu überzeugen, dass es nicht so ist, wie er oder sie das denkt. Also das ist Ihnen auch unbenommen, sowieso unbenommen. Und der andere kann was von Ihnen lernen, Sie können vielleicht auch was von ihm lernen. Das ist ein ständiger Prozess der Kommunikation.
Also man toleriert eher wahrscheinlich das, was einem selber entspricht oder was man selber kennt schon und was so in seinem Umfeld so passiert, so ja, wahrscheinlich eher als etwas, was man zum ersten Mal hört oder wo eine große Meinung sagt, nee, das finden wir nicht so gut.
Ganz klar, dass wir da natürlich auch an unser Herkommen gebunden sind, dass wir haben ja unsere Perspektiven nicht, weil wir das aus uns heraus schöpfen, sondern wir haben ein soziales Umfeld, wir haben eine Gruppe, in der wir leben, wir haben die Familie, wir haben die Klasse, wir haben die Freunde und da ist man sozusagen in seiner eigenen, wie man heute gerne sagt, Blase drin, wo die Leute alle so mehr oder weniger dieselbe Überzeugung haben oder zumindest ähnliche. Man kann, hat sozusagen gemeinsame Grundlage und dann alles, was davon abweicht, zunächst einmal sehr kurios und ist ablehnend dem gegenüber. Wenn wir immer ablehnend blieben, dann würde so etwas wie zum Beispiel wissenschaftlicher Fortschritt auch nicht stattfinden. Wir würden immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und dass die Sonne um die Erde kreist, bis halt mal jemand gekommen ist und gesagt hat, ist nicht so wahrscheinlich, aber die und die Argumente, und da dauert es eine geraume Weile, bis sich die Argumente, dass die Erde keine Scheibe ist und dass die Sonne nicht um die Erde kreist, dann durchgesetzt haben. Wenn Sie heute sagen, die Erde ist eine Scheibe und die Sonne kreist um die Erde, dann würden Sie vermutlich auch etwas schäle Blicke von manchen bekommen. Aber okay, es ist zumindest auch diese Auffassung mit der Scheibenerde eine, die Sie jetzt nicht auf den Scheiterhaufen bringt, wie das in früheren Jahrhunderten womöglich passiert wäre, wenn Sie gesagt hätten, die Erde ist eine Kugel und nicht das Zentrum des Universums. Also, was Sie sagen, kann ich nur unterstreichen, dass also diese Gebundenheit an die eigene Perspektive ganz stark eben von den eigenen Voraussetzungen abhängt. Wenn Sie hier in Freiburg aufs Droste-Gymnasium gehen, dann sind Sie natürlich sowieso schon in einer bestimmten Bildungsschicht, die sich unterscheidet von Bildungsschicht von Menschen, die nicht die Chance hatten, ins Gymnasium zu kommen, völlig klar, was aber Ihnen nicht das Recht zu irgendeiner Verachtung dieser anderen Menschen gibt. Und das ist auch das Gute in unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder relativiert werden in unseren eigenen Überzeugungen. Also Ihr Beispiel vorhin, wir können der Erkenntnis, dass die Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch in der Bekleidungsindustrie furchtbar sind, heute nur noch schwer entgehen. Wir haben die Information und die Information haben wir alle, die wir hier sitzen und haben vermutlich all ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und vermutlich einen Großteil der Wohlbevölkerung Freiburgs. Jetzt muss man sich dazu irgendwie verhalten. Also wir können vielen entgegen unsere Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, denn auch unsere Selbstverständlichkeiten im Handeln, einfach nur hinzugehen, rasch ein billiges T-Shirt kaufen, diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellenden Auffassungen nur sehr schlecht ausweichen. Also ich glaube also nicht, weil ich von Blase gesprochen habe, dass wir gezwungen sind, irgendwie in der Blase zu bleiben, sondern wir können die Blase durchaus auch verlassen und sollten das tun. Also wir sollten uns selbst auch immer wieder in Frage stellen lassen, durch das, was die anderen denken. Dann nehmen Sie mal so einen Verschwörungstheoretiker, reden Sie mal mit ihm oder mit ihr. Das kann für beide Seiten welterschließend womöglich sein.
Ja, heutzutage kann man ja nur noch schlecht sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Heute kriegt man ja die ganzen Informationen so von Social Media, von den ganzen Medien und so. Früher konnte man wahrscheinlich dann einfach nicht hinhören oder es war eine andere Sprache. Heute gibt es ja auch irgendwie so Google-Übersetzer und dann kann man ja einfach alles so recherchieren und so.
Ja. Den Eindruck habe ich auch und diese Art von Zugänglichkeit der Information bringt natürlich wiederum die Nötigung mit sich, das auch irgendwie zu selektieren. Sie müssen ja irgendwie eine Auswahl treffen, Sie haben so viele Möglichkeiten, da haben Sie so dann Ihr soziales Netzwerk mit digital, in dem sie unterwegs sind und halt nicht im anderen. Sie lesen womöglich die Zeitung und nicht jene. Sie schauen sich die Sender an und nicht jene, also die Streamingdienste und nicht jene. All das ist, sagen wir mal, eine lebenspraktische Nötigung der Filterung, weil sonst würden sie ja von Informationen überhäuft. Sie müssen auch gewichten und das fällt natürlich nicht so leicht. Das heißt, sie schulen, wir alle immer, schulen auch unsere Urteilsfähigkeit. Können wir den Informationen jetzt vertrauen, gerade wenn sie so an Fake News denken? Das sind also alles Dinge, die natürlich ja leichter gesagt, als dann getan sind. Wann ist jetzt eine Nachricht falsch? Man hätte gesagt, ja, Galilei, der da kam mit dem völlig neuen astronomischen Weltbild oder Kopernikus, das waren Fake News, hätten wir als Theologe des 16. oder des 17. Jahrhunderts gesagt. Heute würden wir eher sagen, die gegenteilige These waren die Fake News. Also das ist natürlich dann auch immer die Urteilskraft und die schulen sie nur, indem sie sich auch anderem aussetzen und nicht nur im eigenen Kokon bleiben.
Okay, als nächstes hätte ich eine sehr interessante Frage, wie ich finde, nämlich wir unterscheiden uns ja von den Tieren nach Kant, indem wir Würde haben und Tiere nicht. Die handeln ja aus dem Instinkt heraus, hauptsächlich, ja, und wir eben nicht immer. Aber da wir ja eigentlich von den Tieren abstammen, müssen wir ja auch mal keine Würde gehabt haben oder irgendwie, vielleicht haben wir uns schon immer von den Tieren abgegrenzt, dadurch, dass wir schon immer Würde gehabt haben und wir uns so anders entwickeln konnten als die Tiere. Und ich meine, wie konnte das passieren, dass wir, obwohl wir mal Affen oder von den Affen abstammen, jetzt so anders sind als die anderen Tiere?
Das ist in der Tat eine interessante Frage und daran, glaube ich, lässt sich auch gut zeigen, dass die kantianische Konzeption der Würde in der Tat viele Probleme aufwirft, weil sie von einer kategorialen Unterscheidung von Menschen und Tieren ausgeht. Kant hat sein Konzept der Würde entworfen, längst bevor Darwin die Abstammung des Menschen vom Tier darlegte oder eben auch darlegte und in seinem Gefolge natürlich, dass die Menschen halt eine bestimmte Tierspezies sind. Und in der Tat, wenn man die Frage so verschärft stellt, wie sie stellen, dann müsste ja irgendwann mal zwischen, ich weiß nicht, Homo erectus und Homo neanderthalensis plötzlich die Würde, woher auch immer, gekommen sein. Und der Homo erectus hatte sie noch nicht, der Homo neanderthalensis dann aber schon. Oder der Schimpanse hat sie erst zu drei Vierteln oder nicht. Ich glaube, mit einer solchen kategorialen Unterscheidung von Mensch und Tier kommen wir nicht weit. Wir würden sagen, dass Menschen vieles können, was andere Tiere nicht können. Andererseits können andere Tiere vieles, was wir nicht können. Also die Fledermaus, die ich vorhin erwähnt habe, die kann sich mit Ultraschall orientieren. Das können wir nicht. Und wir würden in der Dunkelheit selbstverständlich in die nächste Wand hineinfliegen, wenn wir fliegen können. Können wir auch nicht. Also vieles, was die Fledermaus kann, ist uns versperrt. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass Tiere einfach nur instinktgeleitet sind, wie man sich das dann vorstellt, also Automaten, die funktionieren und zum größten Reiz hingehen. Menschen sind natürlich auch Reizen aller Art ausgesetzt, sie können reflektieren, vielleicht auf andere Art als Tiere, aber wenn sie zum Beispiel sehen, wie ein Hund hin und her gerissen ist zwischen der Möglichkeit, dem Stock zu folgen, der nun leider gerade in den Tümpel hineingefallen ist und ist jetzt notorisch wasserscheu und weiß jetzt nicht, was er machen soll. Oder er ist einerseits versucht, einem Befehl zu gehorchen, der von seinem Frauchen oder Herrchen kommt und andererseits aber der Neigung nachzugeben. Sehen Sie da ganz klassische Konflikte in diesem Hund, die in uns eigentlich nicht als Automaten vorstellen, der einfach dem stärksten Reiz folgt. Also ich würde davor warnen, als Nicht-Naturwissenschaftler, als jemand, der nur einfach ab und zu mal Tiere beobachtet, die Tiere als Wesen zu verstehen, die einfach nur getrieben sind durch Biologie und Menschen als Wesen, die irgendwie sich über die Biologie erheben können. Klar, im kantischen Konzept war das so, da gibt es sozusagen einen Bereich, Bereich der Vernunft, der von Tierheit nicht in irgendeiner Weise angefressen ist. Aber wenn man sich dann genau auch evolutionsbiologisch anschaut, ist die Sache vermutlich sehr viel komplizierter. Und ich würde als Folgerung daraus auch vehement dafür plädieren, dass wir über die Würde der Tiere genauso nachdenken müssen wie über die Würde des Menschen oder über die Würde der Natur, wer immer dann die Natur ist. Das heißt, eine Ausweitung des Würdebegriffes über das Menschliche hinaus scheint mir gerade eine philosophische und politische Aufgabe des Tages zu sein. Wir sollten nicht so tun, ja, Menschen sind Wesen, die haben die Würde, weil sie dieser Spezies angehören, und andere Lebewesen, weil sie dummerweise das Unglück hatten, als Elefanten oder als Giraffen oder als Hummeln geboren zu werden, haben jetzt halt die Würde leider nicht. Das, glaube ich, ist so nicht praktikabel, und ich würde es im Übrigen auch sehr begrüßen, wenn der Begriff der Würde, wenn man ihn schon braucht, dann auch in der grundgesetzlichen Festlegung, auch im Hinblick auf Lebewesen insgesamt, eine Verstärkung fände. Also, dass auch eben die Würde von Tieren nicht verletzt werden darf. Was ist natürlich schwieriger, das zu beurteilen. Also, wann ist die Würde des Hundes verletzt, dadurch, dass sie ihn halten als Haustier? Ich habe keinen Hund, aber wir haben Katzen. Da ist es ja umgekehrt. Also, die Katzen sind ja, also wir sind die Haustiere der Katzen. Wir sind ja dafür da, dass wir denen ab und zu Futter geben, sonst machen sie ihr Ding. Aber bei Hunden, die ja viel stärker sozusagen in das, nun ja, unter das Befehlsregiment von Menschen gestellt werden. Kann ich sagen, ja, es ist die Natur der Hund des Hundes zu gehorchen und abhängig zu sein. Die Natur der Katze ist es offensichtlich nicht. Also da kann man natürlich die Frage dann stellen. Oder ist es, wenn Sie jetzt an die Nutztierhaltung denken, ist es eine Verletzung der Würde von Kühen, wenn sie in engen Ställen gehalten werden? Oder ist es auch schon eine Verletzung der Würde, wenn sie überhaupt gehalten werden, damit sie uns Milch liefern oder womöglich am Ende Fleisch? Und da wird man ganz unterschiedlicher, je nachdem, was Sie für eine naturphilosophische Position einnehmen und für eine ethische Position, man ganz unterschiedlich argumentieren. Also manche werden sagen, dass Menschen überhaupt sich Tiere als Nutztiere halten, ist eine Verletzung der Tierwürde, deswegen müssen wir konsequent vegan leben. Oder aber man sagt, naja, also sobald, wenn die Hühner frei Auslauf haben und die Kühe auf der Wiese sein dürfen, dann ist das völlig in Ordnung. Es geht nur nicht, dass man sie in Mastbetrieben hält und in Legebatterien. Aber das ist auch etwas, was eine Frage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist. Und wenn Sie jetzt das sehen, also auch wie sich das verändert hat, was die Nahrungsgewohnheiten angeht, bei uns in Europa, die sich ja sehr stark verändert haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vegetarisch oder vegan lebt, vielleicht macht es jemand von Ihnen, muss auch niemand jetzt irgendwas bekennen, aber es war jetzt in meiner Jugend, als ich so alt war wie Sie, war das eine absolute Minderheitenposition. Also da gab es natürlich die Freaks, die das gemacht haben. Heute ist es eher umgekehrt, das wäre eher meine Wahrnehmung, dass man sich als Karnivor, als Fleischesser schon eher rechtfertigen muss, als vegan oder vegetarisch Lebender. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass sich diese Dinge verändern. Und dass es dann auch der CO2-Bilanz dieses Planeten gut tut, wenn man auf Nutztierhaltung im großen Maßstab verzichtet, das ist dann noch ein weiterer Faktor, der dazukommt. Also, kurzum, ich würde sagen, Würde lässt sich nicht irgendwie exklusiv den Menschen zuschreiben. Wir sollten auch nicht versuchen, die Würde allein an der Vernunft festzuhalten, weil da gibt es ja natürlich auch wieder Probleme, dass für die kantische Konzeption diese Vernunftfähigkeit das A und O ist. Ist klar, was machen Sie mit Angehörigen unserer Gattung, die nicht mehr auch im kantischen Sinne vernunftfähig sind? Denken Sie an hochgradig demente Personen. Was würde ein Kantianer an der Stelle sagen? Ja, der hat halt aufgehört, dieser Mensch vernunftfähig zu sein. Also müssen wir ihn jetzt abschaffen oder hat jetzt keine Würde mehr? Im Gegenteil, wir würden sagen, ja, gerade bei hochgradig vulnerablen, hochgradig verletzlichen Personen, die nicht mehr ihr Leben selber bestimmen könnten, also hochgradig Betagte, da müssen wir ganz besonders vorsichtig sein. Da kann die betreffende Person nicht sagen, jetzt bin ich in meiner Würde verletzt. Aber da muss man dann schauen, dass eine solche Verletzung in keiner Weise da ist. Also über Vernunft allein lässt sich, glaube ich, die Würde nicht bestimmen. Und das ist auch gut so. Und Sie sehen, die Philosophen und Philosophinnen sind da immer im Gespräch drüber.
Ja, also es ist auch schwer, so eine Grenze zu ziehen, ab wann wurde die Würde verletzt und wann nicht. Und das ist ja auch subjektiv und so. Aber würden Sie dann vielleicht sagen, dass es Stufen der Würde gibt oder nur die vollständige?
Auch das ist eine schwierige Frage. Die Formulierung Grundgesetz suggeriert ja, dass es diese Würde irgendwie an sich gibt. Die Frage ist dann konkreter, wie eine solche Verletzung stattfindet. Man kann nicht sagen, also gewaltsame Übergriffe auf Menschen, wenn wir jetzt nur mal auf die Menschenwürde uns fokussieren, gewaltsame Übergriffe sind Formen der Würdeverletzung, wenn sie jemanden schwer physisch traktieren, dann haben sie seine oder ihre Würde verletzt. Aber wie sieht es bei psychischen Übergriffen auf? Wenn sie jemanden immer kleinreden, demütigen, würden wir auch sagen, dass es irgendwie, ist die Würde irgendwie verletzt. Aber wir sehen, irgendwie, sage ich. Also Abwägung scheint immer eine Rolle zu spielen. Im Übrigen auch die Einschätzung, was sozusagen unter die Würde fällt, das scheint sich ja auch im Laufe der gesellschaftlichen Wandlung zu verändern. Wir haben heute Dinge, die für uns selbstverständlich durch die Würde abgedeckt sind, die schon für die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht abgedeckt waren. Also die Frage etwa der sexuellen Selbstbestimmung, der sexuellen Orientierung, hat die Mütter und Väter des Grundgesetzes an der Stelle nicht interessiert. Homosexualität war lange Zeit verboten in der Bundesrepublik, obwohl wir dieses Grundgesetz mit der Würde schon hatten. Und wir würden heute sagen, ja, selbstverständlich ist es durch die Menschenwürde geschützt, dass jemand seine Homosexualität auslebt, ebenso wie seine Heterosexualität. Alles sozusagen jetzt aus unserer Sicht eine Frage der Würde, aus der Sicht der Väter und Mütter des Grundgesetzes keine Frage der Würde. Im Gegenteil, man hätte damals vielleicht argumentiert, zumindest auf christlich-konservativer Seite, die Würde des Menschen wird gerade verletzt durch die Homosexualität, weil das der Schöpfungsordnung nicht entspricht, weil der liebe Gott das irgendwie nicht wollte. Also das waren sozusagen Denkmuster, die lange Zeit in einem bestimmten Milieu vorgeherrscht haben. Und das ist uns jetzt heute sehr fremd geworden in aller Regel. Aber es zeigt, dass sozusagen hier ständig etwas in Bewegung ist. Also zurück zur Ausgangsfrage. Ich würde sagen, wir können prinzipielle Entscheidungen ja oder nein hier nur sehr schwer treffen und müssen immer von Graduierungen ausgehen. Und wir würden natürlich sozusagen eklatante Fälle der Verletzung von Menschenwürde, wenn Sie auch über den Hintergrund dieses Grundgesetzartikels nachdenken, einen historischen Hintergrund, also die NS-Verbrechen, dann haben wir da ein politisches Regime, das systematisch die Menschenwürde von einer bestimmten Gruppe von Menschen, zum Beispiel von Juden, zum Beispiel von Sinti und Roma, im Übrigen auch von Homosexuellen, verletzt und bis hin zur Ermordung von vielen Millionen Menschen, wo sozusagen völlig klar ist, dass hier sozusagen eine absolute Verletzung vorliegt. Aber wo hat sie dann angefangen, wenn sie jetzt an die Verfolgung eines jüdischen Menschen in den 30er Jahren denken, wo zuerst sozusagen soziale Ausgrenzung stattfand, dann gesetzliche Ausgrenzung, die noch nicht direkt physisch übergriffig waren, und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und natürlich würde man heute rückblickend sagen, es ist schon die allererste Diskriminierung, ist schon die Verletzung der Menschenwürde dieses jüdischen Menschen gewesen. Aber würde ich sagen, ja, die Ermordung am Ende war sozusagen der schlimmste Exzess einer solchen Verletzung der Menschenwürde.
Die Verletzung der Würde. Sie sprachen ja vorhin von Tieren und der Würde. Und zum Beispiel, man hat ja jetzt noch nicht so viel herausgefunden, nur zum Beispiel irgendwie, dass Elefanten um ihre verstorbenen Verwandten trauern. Aber man weiß ja natürlich nicht, wie das mit den anderen Tieren ist, ob zum Beispiel Kühe trauern, wenn eins von ihren anderen Familienmitgliedern geschlachtet wurde oder so. Das ist ja auch schwierig, dann da so darauf einzugehen, welche Würde man jetzt als wichtiger so betrachtet sozusagen.
Ja, ist ein sehr guter Gesichtspunkt. In der Tat sind wir bei Angehörigen unserer Spezies eher in der Lage festzulegen, wo eine Verletzung der Würde vorliegt. Sagen können, ja, also ich würde, wenn jemand auf mich physisch Gewalt ausübt, würde ich das als Verletzung meiner Würde verstehen, aber auch schon, wenn jemand mich irgendwie einschränkt in meinem Bewegungsfreiraum oder auch in meinem Denkfreiraum. Ich empfinde gelegentlich manche Verlautbarungen der Universitätsverwaltung als, das ist alles sehr durchorganisiert und administrativ, und solche Verlautbarungen empfinde ich schon gelegentlich als Verletzung meiner Menschenwürde oder zumindest meiner Freiheit als Professor an dieser Universität, so sehr sich die Verwaltung auch bemüht. Das ist natürlich dann hochgradig überempfindlich und ist überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Formen der Verletzung. Wir sind aber bei Menschen viel eher in der Lage, das zu beurteilen, also bei unseren Katzen. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wir sind eher die Diener der Katzen als die Katzen unsere Diener, ist schon mal klar. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt entscheiden würden, weil Sie haben einen freien Auslauf, Sie können hingehen, wo Sie wollen, machen Sie gelegentlich auch, mal für ein paar Tage, und wir freuen uns, wenn Sie wieder zurück sind. Aber würden Sie sich jetzt, sind die genötigt durch uns, sind Sie in Ihrer Würde eingeschränkt, dass Sie zum Beispiel nur dann zu essen kriegen, wenn wir gerade da sind und ihnen gerade was geben können, es ist unglaublich schwer zu sagen. Oder Ihr Elefantenbeispiel. Nehmen wir an, dass die Elefanten um ihre Angehörigen trauern. Erlaubt unter Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kühe oder im Hinblick auf die Ameisen. Wir sagen, ja, die sind genauso, die Ameisen und die Kühe sind genauso different von Elefanten, wie die Menschen von den Elefanten und von den Kühen und den Ameisen different sind. Also, das wird auch ein Grund dafür sein, dass wir da mit der Würde natürlich sehr viel schwieriger noch operieren können als bei uns. Also, uns meine ich jetzt bei den Angehörigen unserer Spezies. Also wir haben wieder das Beispiel mit der Kleiderindustrie. Wir haben doch die Vorstellung, dass die Würde der Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch durch diese Arbeitsbedingungen, die da sind, verletzt wird. Obwohl wir nicht wissen, was diese Arbeiterinnen in diesen Kleiderfabriken glauben, was ihre Weltanschauung ist, wie sie ihre Familienbeziehungen sehen, wie sie überhaupt die Welt sehen. Das wissen wir nicht. Und dennoch würden wir sagen, das ist sozusagen durch diese in unmenschlichen, sagen wir dann, Arbeitsbedingungen ist diese Würde verletzt, auch wenn sie vielleicht die Fabrikarbeiterin in Bangladesch nicht selbst muckt und nicht die Revolution macht und sagt, ja, ist ja schön, dass ich überhaupt einen Job habe. Also da sind wir, trauen wir uns zu, ein Urteil zu fällen. Das kann natürlich dann revidiert werden. Sie wissen, dass manche Leute grausam behandelt werden wollen, weil halt sie das irgendwie toll finden, dass sowas gibt. Aber dann muss man sagen, okay, wenn es auf Freiwilligkeit beruht, können die Leute sich auch quälen lassen, weil sie das irgendwie toll finden. Das gibt es durchaus. Aber wenn dieser Freiwilligkeitsaspekt nicht da ist, würde ich natürlich sagen, geht überhaupt nicht die Grausamkeit gegenüber Menschen. Also, kurzum, dieses Reden von Würde ist in der Anwendungen auf Menschen leichter zu bewerkstelligen als in der Anwendung auf Tiere. Und wir sagen, naja, das Artgerechte, also das jetzt Tiere, Elefanten, Ihr Beispiel, jetzt nicht in irgendwie kleinen Gehegen gehalten werden. Natürlich die Frage des Zoos, die stellt sich dann schon, naja, wenn das Gehege groß ist, in Basel haben sie jetzt im Zoologischen Garten großes Gehege für die Wildtiere gemacht, das ist jetzt sicher besser als früher, aber ist es gut? Ich kann das nicht beurteilen, und da gibt es ja sehr kontroverse Meinungen. Manche, die sagen, wir müssen auf jeden Fall Tiere eben in menschlicher Obhut und für die Schaulust der Menschen, also auch in zoologischen Gärten, auf alle Fälle abschaffen. Andere sagen, naja, aber sonst ist die Möglichkeit überhaupt, mit Tieren in Verbindung zu kommen. Sie haben sonst selten die Gelegenheit, Elefanten zu sehen, wenn nicht eben in den entsprechenden Institutionen die Elefanten halten als Zootiere. Aber die Abwägung fällt auf jeden Fall sehr schwer. Natürlich würde man so ein paar grundsätzliche Sachen, wie zum Beispiel die Sache der physischen Gewalt, dass also physische Gewalt die Schmerzen zufügt, möglichst zu vermeiden oder zu verringern ist. Wir sagen, wir müssen jetzt unseren Kater, weil seine Zähne so angefault sind, wohl einer Zahnextraktion zuführen. Und das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Er hat nicht entschieden, dass er zum Tierarzt geht, der die Zähne dann ihm entfernen wird. Offensichtlich können Katzen, hat er uns zumindest versichert, sehr gut auch beißen, wenn sie keine Zähne haben. Sie haben sehr harten Gaumen, wie auch immer. Also das entscheiden wir. Es ist jetzt ein Übergriff auf die Katzenwürde. Wir haben ihm zwar gesagt, dass er zur Zahnextraktion geht, aber wir wissen nicht so genau, ob er auch sein Einverständnis gegeben hat. Also das ist sozusagen ist eine Form der Gewalt, die ihm angetan wird. Natürlich wird er betäubt und so weiter, aber wir würden sagen, ja, es ist aber eine Gewalt, damit er nicht Schmerzen hat, weiter beim Essen, was jetzt offensichtlich der Fall ist. Also es ist sozusagen wiederum ein Versuch, uns hineinzuversetzen in seine Perspektive der Vermeidung oder der Verringerung von Schmerz und Krankheit dadurch. Aber natürlich ist das nur versuchsweise. Einen absoluten Standpunkt da einzunehmen, ist außerordentlich schwierig. Und natürlich ist es auch so, dass Sie ja, auch wenn Sie die entschiedenste Naturschützerin sind, so, dass Sie immer Natur beeinträchtigen. Also wenn Sie nicht wie die Anhänger des Jainismus in Indien, ist eine indische Religionsform, immer die Maske tragen. Die haben schon längst vor Corona Masken getragen, weil sie Angst haben, dass sie Mücken und andere kleine Insekten einatmen. Und wenn sie das tun, dann, das tun sie unwillkürlich, wenn sie sich im Sommer und auch im Herbst hier in Freiburg bewegen. Wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie entsprechende radikale Konsequenzen ziehen.
Und wir können uns ja so ein Urteil bilden nur von unserer jetzt Bildung, die wir haben. Und dann muss man sich auch viel überlegen. Und so, bevor man dann ein Urteil über andere fällen kann, von ihren Sichtweisen, weil jeder hat ja eine andere Lebensweise oder halt in verschiedenen Regionen und Kontinenten.
Ja, deswegen wäre es schon interessant, die Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch im Hinblick auf die Menschenwürde zu befragen. Und sie einfach sagen würden, Menschenwürde ist mir an der Stelle egal, ich will halt einfach nur statt eine 7-Tage-Woche, eine 6-Tage-Woche und statt 14 Stunden nur 10 oder 8 Stunden und besseres Gehalt und nicht die schrecklichen chemischen Verbindungen, die mich gesundheitlich kaputt machen. Menschenwürde ist mir an der Stelle egal. Wobei das natürlich, wir würden sagen, ist vielleicht damit gemeint, aber. Und natürlich kann man sich vorstellen, also es gibt es immer genau so als Theorie, dass überhaupt Erwerbsarbeit menschenunwürdig ist. Da ist man eingespannt in einen Prozess, den man nicht selbst kontrolliert, wenn man jetzt nicht irgendwie Künstlerin ist oder Alleinunternehmerin, die alles sozusagen bestimmen kann, was ihren Alltag ausmacht, sondern man ist unter Zwängen. Ist das jetzt eine Einschränkung der Menschenwürde, dass sie, wenn sie jetzt hier in der Bundesrepublik Erwerbsarbeit aufnehmen, das normalerweise irgendwie in der 40 oder 38-Stunden-Woche tun oder sie in der Situation als Schüler und als Schülerinnen, man sagt ja, man will ihnen was beibringen, sie sollen was lernen, sie sollen was haben für ihre Zukunft. Ich sage ja, aber ich muss jeden Tag dahin und bin da eingespannt, das ist jetzt eine Verletzung ihrer Menschenwürde. Da werden sie Schwierigkeiten haben, eine Richterin, einen Richter davon zu überzeugen. Man kann sagen, ja, okay, das ist halt, weil der so eingefahren ist oder die so eingefahren ist, die Richterin, der Richter, mit der Perspektive. Also es wäre ja mal interessant zu schauen, ob sie damit durchkommen, wenn sie ihre Menschenwürde einklagen, weil sie in die Schule gehen müssen. Sie müssen nicht mehr gehen.
Also wir sind fertig mit unseren vorbereiteten Fragen und würden uns bedanken wollen, dass sie das heute mit uns gemacht haben.
Ja, es war sehr interessant.
Es war mir ein großes Glück, mit Ihnen zu diskutieren. Ja.
Auf jeden Fall sehr viel gelernt.
Ja, Dankeschön.
Ja.
Ich danke Ihnen und eben Philosophie ist ein endloses Gespräch. Also Sie sind selbstverständlich immer dazu eingeladen, an diesem Gespräch auch weiterhin teilzunehmen. Aber ich glaube, Frau Meier gibt Ihnen dazu auch hinreichend Gelegenheit.
Fassen wir noch einmal zusammen. Nach Kant ist die Würde des Menschen nicht zweckgebunden, sondern als Zweck an sich selbst zu sehen. Durch die menschliche Vernunft an der Selbstgesetzgebung und der Autonomie kann sich ein Mensch Gesetze erteilen, die er sich nicht rein aus Instinkt, sondern aus Achtung vor anderen Menschen setzt. Auch Menschen, die eigentlich von anderen Menschen abgelehnt werden, werden durch die Achtung vor der Würde als selbstbestimmte und freie Menschen toleriert. Menschenwürde kann ein Toleranzanspruch rechtfertigen, muss es aber nicht. denn die Würde schließt ein Handeln aus Instinkten nicht aus.
Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Vorstellung von Würde. Diese unterschiedliche Sichtweise treffen aufeinander, woraus sich die Frage ergibt, nach welcher Definition von Würde man nun handeln sollte. Schließlich hat jeder Mensch das Recht auf eigene Entfaltung, kann die Definition Kants als allgemeine Grundlage genutzt werden. Menschenwürde ist ein wichtiges Thema, da es überall und immer auftritt. Allerdings gibt es genügend Situationen, in denen unwürdig gehandelt wird und die wir nicht tolerieren können.